Wir wollen im Epheserbrief weitermachen, wo ich vor 2 Wochen aufgehört habe, bei diesem einen Gebet des Paulus oder bei dem zweiten Gebet des Paulus für die Epheser. Das ist ein Thema, das sich irgendwie schwer in Worte fassen lässt. Ein Thema, über das man wirklich unendlich viel Lieder und Gedichte schreiben könnte, um es irgendwie zu beschreiben, und jeder kann sein Bestes dazu geben. Und wir werden es dennoch nicht wirklich ausfüllen können. Es ist ein Thema, bei dem ich immer wieder an einen Versuch denke, den ein Lehrer im Studium mit uns mal gemacht hat. Und das war ein Denkversuch, er hat nicht wirklich etwas mit uns gemacht. Und es gibt so vieles, was in diese Richtung kommt. Es ging damals um Schmerz. Und wir wissen heute nicht wirklich, was Schmerz ist. Wir können es wissenschaftlich nicht richtig beschreiben. Wir wissen, es gibt verschiedene Nervenzellen. Wenn man die reizt, empfinden die Menschen es als Schmerz. Auf der anderen Seite kann Schmerz in einer bestimmten Situation schmerzhaft und unangenehm sein, aber der gleiche Reiz kann in einer anderen Situation vom gleichen Nerven plötzlich fast angenehm sein oder zumindest nicht störend. Der eine mag diesen schmerzhaften Reiz auf der Zunge, wenn er eine Peperoni isst, und der andere kommt da gar nicht ran und er will das überhaupt nicht. Denn wir schmecken scharf als Schmerz und trotzdem sagen wir nicht, es tut weh. Zumindest der nicht, der die Peperoni mag. Und nun sagt dieser, nicht ein Professor, aber dieser Lehrer zu uns, stellt euch vor, da hat einer, er weiß alles über Schmerz, was man über Schmerz wissen kann. Aber aufgrund einer Krankheit hat er den Schmerz selber noch nie erlebt, nie erfahren. Über Nacht würde er gesund werden. Würde es für ihn, wenn er jetzt den Schmerz spüren würde, ein Informationsgewinn sein? Wir waren uns alle in der Klasse einig, ja, wenn er den Schmerz, alles über Schmerz weiß, aber noch nie Schmerzen gespürt hat, wegen der Erkrankung, die er hatte, dann würde ein solcher Mensch, wenn er denn tatsächlich eines Tages plötzlich Schmerzen erlebt, sehr viel mehr Informationen über den Schmerz haben, obwohl er eigentlich von Fakten her überhaupt nichts mehr weiß. Und trotzdem weiß er jetzt, was Schmerz ist. Und es gibt viele Dinge so, und jetzt bin ich in der Lage, euch etwas zu erklären, euch etwas nahezulegen, was man mit Fakten untermauern kann, so viel man will, und ihr werdet es nicht verstehen, wenn ihr es nicht erlebt. Es ist wie bei dem einen Sänger, den ich jetzt nicht wirklich kenne, aber ich habe von ihm gehört, der hat viele Lieder über Liebe geschrieben, bis er eines Tages verliebt war. Und auf einmal wusste er, was Verliebtsein heißt. Davor hat er zwar darüber geschrieben und gesungen, aber jetzt wusste er, was das wirklich ist. Und so geht es Menschen, viele Christen, sie reden von der Liebe Gottes, sie reden von der Fülle Gottes, von den Segnungen Gottes, aber eigentlich reden sie wie derjenige, der Schmerzen nicht spürt, vom Schmerz. Sie reden wie der, der noch nie verliebt war, von verliebt singt. Sie reden von etwas, das sie eigentlich nicht verstehen. Und da zielt das Gebet des Paulus hin, dass die Epheser genau das verstehen, was diese Liebe des Christus und die Fülle Gottes ist. Das erste Gebet war mehr ein Wissen. Er möchte, dass sie diese ganzen Inhalte wissen. Aber er weiß, das Wissen alleine bringt uns noch nicht so viel weiter. Es kann viel bewirken, es kann uns sehr viel helfen, wenn wir die Lehre Gottes kennen, wenn wir die Reichtümer in Gott kennen. Ohne es zu wissen, ist es erstmal nichts für uns. Aber es zu wissen alleine ist auch nicht viel. Ich denke an ein russisches Lied über Es gibt viele schöne Lieder über die Liebe Gottes und die Liebe des Christus zu uns. Und in einem der Lieder drückt ein Liederdichter seine Nähe und sein Erleben mit Gott so aus, ungefähr, jetzt ins Deutsche übersetzt: Du bist näher mir als Sand dem Strande, ja noch näher als der Fluss dem Land. Kann man der Erde näher sein als der Fluss, der ja noch tiefer in die Erde hineinfließt, in den einzelnen kleinen Rillen der Erde? Überall durchdrängt er die Erde in seinem Flussbett. Kann man dem Sand, dem Strand näher sein als der Sand, der den Strand bildet? Und dennoch, in seiner Begabung hat dieser Liederdichter etwas ausdrücken wollen, was man nicht ausdrücken kann. Er hat eine Nähe mit Gott erlebt, eine Verbindung zu Gott gehabt oder immer noch, dass er sagt: Es gibt nichts, womit ich es beschreiben kann. Du bist näher mir als Sand dem Strand ist. Ja, noch näher als der Fluss dem Land. Denn du kamst zu lösen Sündenbanden, hast auch mich in deiner Lieb erkannt. Das Gebet, das wir heute weiter betrachten wollen, aus Epheser 3, Verse 14 bis 21, wobei wir den mittleren Teil heute haben, ist wie eine Gebetsleiter, auf der man hochsteigt, von einem zum anderen. Paulus reiht mehrere Gebetsanliegen nacheinander auf, die teilweise aufeinander aufbauen, und er geht von der Kraft, die wir vom Heiligen Geist bekommen, um die er bittet, bis hin zur vollen Fülle Gottes. Er beginnt mit der Hauptbitte, und das haben wir vor 2 Wochen betrachtet, dass wir am inneren Menschen durch den Heiligen Geist mit Kraft gestärkt werden. Das ist das Zentrum, das ist die Basis der Bitte. Darauf baut er alles andere auf. Und daraus geht die Innewohnung Christus in unserem Herzen hervor. Das wird unser erster Punkt sein. Als nächstes, und zwar ist die Innewohnung Christus, des Christus in uns nötig, damit als nächstes wir fähig sind, Gott zu begreifen und zu erkennen. Das wird unser zweiter Punkt sein. Und letztlich mündet das alles zusammen in der Erfüllung der ganzen Fülle Gottes. Das wird unser dritter Punkt sein. Es geht in der Summe darum, Gott zu erfahren und nicht einfach nur von ihm zu erfahren. Lass uns diesen Abschnitt nochmal lesen, Epheser 3, Verse 14 bis 21. Ich werde heute die Verse 17 bis 19 betrachten. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Ich hatte schon erwähnt, dass es ein erster, also dass die Hauptbasis dieser Bitte, das heißt die Hauptbitte, der Hauptteil des Ganzen, eben die Bitte ist, die wir letztes Mal angeschaut haben: Gott gebe euch mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen durch den Heiligen Geist. Man könnte vielleicht auch sagen, allgemein ausgedrückt geht das in einen Bereich hinein, wo es darum geht, dass wir vom Heiligen Geist empfindsam gemacht werden, zu etwas befähigt, was wir von uns aus nicht können. Wir können mit dem Verstand beschreiben und erfassen, dass wir in Christus sind, Christus in uns ist, dass er für uns gestorben ist, stellvertretend, hat sein Blut vergossen, jetzt brauchen wir nicht mehr sterben. Dass er uns adoptiert, dass er uns vorherbestimmt hat, dass er uns auserwählt hat. Wir können all diese vielen Lehren in Worte fassen, wir können sie beschreiben, ausführen, wir können so manch einen Satz sagen, der uns sehr wichtig erscheint und den wir dann auch gerne behalten wollen, aber wir können es nicht erfahren, ohne dass das an uns passiert. Wir können nicht Schmerz erfahren, ohne dass es an uns passiert. Wir können nicht verliebt sein erfahren, ohne dass wir es mal erlebt hätten. Wir können nicht das Süße des Honigs erfahren, ohne den Honig gegessen zu haben. Es mag sein, dass dir 1000 Leute gesagt haben, Honig ist süß und schmeckt wunderbar. Und du glaubst das auch. Aber erst wenn du den Honig gegessen hast, weißt du, wie süß Honig wirklich ist. Und es ist mit geistlichen Wahrheiten nicht anders. Wir können sie beschreiben. Wir können sie ausmalen. Wir können sie mit Bildern klar machen. Und dennoch ist es nicht das Gleiche, als wenn wir es erfahren. Und das, worum Paulus hier bittet und immer wieder, und wir werden noch dazu kommen, sehen wir, bei dem ersten Gebet hat er für die Epheser gebetet, dass sie wissen mögen. Das war auch dieses Wort, wissen. Und hier benutzt Paulus andere Inhalte und Worte, die immer wieder zu diesem einen Wort hinleiten, dass ihr es erfahren mögt. Und dafür brauchen wir den Heiligen Geist, dass er es in uns wirkt. Und wenn er es nicht in uns wirkt, werden wir es nicht erfahren. Wir werden nicht erfahren, dass Gottes Liebe uns näher sein kann als Sand im Strand und dass seine Anwesenheit näher ist als der Fluss im Land. Wenn der Geist es in uns nicht wirkt, werden wir es nicht erfahren. Und nun das Erste, was Paulus hier sagt, was daraus folgen soll, was er bittet für die Epheser, wenn der Geist ihnen Kraft gibt, wenn er sie stärkt mit Kraft Gottes, einem inneren Menschen, er sagt, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Das wirft eine Frage auf. Eigentlich wissen wir doch von der Lehre her, dass jeder Christ Gott in seinem Herzen wohnen hat, oder? Nun, wir können das noch ein bisschen genauer spezifizieren und sagen, es gibt jetzt nicht so den direkten Vers, der sagt, Gott wohnt in unserem Herzen, weiß ich nicht. Der Heilige Geist wohnt in unserem Herzen. Christus wohnt in unserem Herzen. Das sind die Dinge, die beschrieben werden. Und es wird so weit gegangen, dass Paulus auch immer wieder klar macht, wenn der Heilige Geist nicht in deinem Herzen ist oder wenn Christus nicht in euch ist, dann seid ihr nicht echt. Das heißt, man kann nur ein wahrer, gläubiger Christ sein, wenn Christus oder der Heilige Geist oder meinetwegen Gott, denn sie sind alle Gott, in unserem Herzen wohnt, da ist. Anders kann man nicht Christ sein. Nun schreibt Paulus an die Epheser, an die Gläubigen. Er schreibt nicht an die scheinbar Gläubigen, die einer Irrlehre verfallen sind. Er schreibt an die Heiligen, an die Gläubigen, an die, von denen er gerade gesagt hat, ihr kommt aus den Heiden und nun habt ihr den ganzen Reichtum, den Gott den Juden versprochen hat, auch mit den Juden zusammen. Und ihr seid mit ihnen zu einem neuen Leib des Christus gemacht worden. Ihr seid Teil der Errettung, Teil dieses ganzen Werkes Gottes. Warum bittet er für die, dass die in Christus wohnen? Durch den Glauben. Die sind doch gläubig, sie haben Glauben. Ich meine, das ist logisch, man kann ja nicht ohne Glauben gläubig sein. Geht nicht. Also, wer gläubig ist, glaubt. Mag sein, dass er manchmal zweifelt und dass er mal einen kleinen Glauben hat, aber wer gläubig ist, glaubt. Nun sagt er, möge der Christus in euch wohnen durch den Glauben. Warum sagt er, warum betet er für sie? Ich habe vor mehreren Wochen Epheser 2, Verse 19 bis 22 ausgelegt. Und in Vers 22 Epheser 2 heißt es, dass wir mit erbaut werden, mit dem Tempel, zu einem Tempel mitgebaut, alle zusammen als Gemeinde, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und ich habe dort über das Zuhause gesprochen. Es gibt Menschen, die haben eine bestimmte Adresse, die nennen sie ihren Wohnort, aber sie sind dort nicht zu Hause und sie würden am liebsten dort gar nicht hin. Sie wohnen dort, aber sie sind dort nicht zu Hause. Sie fühlen sich dort nicht wohl. Und in einem gewissen Sinn kann man das übertragen auf das, was das Wohnen des Christus in unserem Herzen geschieht. Wenn wir uns bekehren und Christus uns neu macht, dann kommt er zu uns. Und wenn er in unseren Herzen lebt mit uns, kriegt er eine ganze Menge Sünde mit, was wir immer noch tun. Vielleicht habt ihr dieses Bild auch schon mal gehört. Ich weiß, dass es vor vielen Jahren in Brakel mal zu einem Anspiel so gehalten wurde. Ein sehr schönes Bild, wie Jesus in ein Haus einzieht und er geht von Zimmer zu Zimmer und entdeckt in all diesen verschiedenen Zimmern einen Haufen Unrat. Er kommt in die Bibliothek, das ist unsere Gedankenwelt, und sieht zu jedem unserer Denken, was wir denken, in Bücher, und er sagt, da sind aber viele Bücher in deiner Bibliothek, die nicht in ein Haus Gottes gehören, wo Christus zu Hause ist. Er muss ausräumen, unsere gesamte Gedankenwelt. Und er kommt in ein anderes Zimmer und fängt dort mit dem Gleichen an. Und so geht er von Zimmer zu Zimmer und räumt auf mit dem alten Leben. Und je mehr er unser Leben aufräumt, umso mehr kommt sein Leben hinein. Er lässt deine Gedankenbibliothek nicht mit einem, weiß ich nicht, drei Wänden mit leeren Regalen, sondern er stellt andere Bücher hinein, andere Gedankeninhalte, worüber wir nachdenken, was unser Herz erfüllt, unseren Kopf. Je mehr wir weggehen mit unserem alten Leben, umso mehr zieht Christus ein. Und je mehr Christus Schein in unserem ganzen Herzen zu Hause ist, umso mehr fühlt Christus sich wohl in diesem Herzen, wenn wir bildlich reden wollen. Es ist nicht nur eine Wohnung, wo er sich niedergelassen hat. Es ist eine Wohnung, wo er sich niedergelassen hat und dann zu Hause geworden ist. Wir werden in letzter Zeit immer wieder mal gefragt, habt ihr euch schon eingelebt? Diese Frage würde für viele von euch total fremd klingen, denn ihr lebt in euren Wohnungen möglicherweise schon lange, vielleicht sogar schon Jahrzehnte, der ein oder andere. Da fragt man nicht mehr, habt ihr euch eingelebt? Aber wir leben gerade mal ein halbes Jahr in unserem neuen Haus und so ist diese Frage sehr am Platz. Habt ihr euch schon eingelebt? Wenn man irgendwo hinzieht und sein altes Zuhause weggelassen hat, dann ist man in dem neuen Wohnort nicht gleich zu Hause. Aber irgendwann hat man sich das alles so eingerichtet und wir lernen die Nachbarn kennen, wir lernen die Umgebung kennen und irgendwann haben wir uns dazu gewöhnt und sagen, das ist jetzt unser Zuhause. Jetzt sind wir hier auch zu Hause. Nun, wir wissen, auf dieser Erde gibt es diese viele Fälle, wo man dann nie an einer Stelle zu Hause wird. Aber wenn Christus in deinem Herzen einzieht, muss er zu Hause werden. Hat er sich dort schon eingelebt? Oder ist er dort immer noch nicht zu Hause? Es ist nicht nur eine Idee von mir, es so zu erklären, das gibt auch das Wort, das hier für Wohnen genommen wird, tatsächlich her. Es ist weniger dieses Wohnen, wenn man von irgendwo kommt und sich dann dort niederlässt, sondern es ist eher das Wohnen. Man wohnt dort und man nimmt Platz ein. Man erfüllt diesen Wohnort, man wird dort fest, man setzt sich dort fest. Hier will ich wohnen, das ist mein Zuhause. Und das geschieht durch Glauben. Es geschieht nicht durch viele verschiedene Rituale. Es geschieht, und das wundert mich am allermeisten, es geschieht nicht durch Gehorsam. Ich will den Gehorsam in keinster Weise kleinreden. Und er ist dringend notwendig. Und ich bin auch selber überzeugt davon, dass der Gehorsam einen großen Teil dazu beiträgt, dass Christus sich bei uns wohlfühlt im Herzen. Aber hier steht nicht Gehorsam, sondern hier steht Glaube. Das hat mich erstaunt. Paulus ist ein Mann des Gehorsams und der Gehorsam eingefordert hat. Wir kennen Paulus, wir wissen, dass er nicht sagt, ach, wenn du glaubst, dann ist alles gut, dann musst du, Gehorsam ist schön, aber ist nicht wichtig. Paulus war nicht von dieser Sorte Christen. Er hat Glaube und Gehorsam nie getrennt. Und man kann und darf niemals Gehorsam und Glaube trennen in der Tat. Man kann es trennen, um zu lehren, um zu erklären. Aber man darf es nicht trennen, wenn man leben will als Christ. Da kann man Glaube und Gehorsam nicht trennen. Aber Christus lebt durch den Gehorsam, durch den Glauben. Das Glauben, der Vertrauen, übrigens rettender Glaube, hat auch immer Taten mit sich. Rettender Glaube hat den Teil des Kopfglaubens mit in sich drin. Wir müssen natürlich verstehen und dem glauben, was uns erzählt wird. Ich kann ja nicht behaupten, mit meinem Kopf glaube ich nicht, dass die Bibel wahr ist, weil die Wissenschaft bewiesen hat, dass das andere alles wahr ist. Aber mit meinem Herzen glaube ich dann trotzdem an Gott. Das könnt ihr euch sparen. Wir müssen auch mit unserem Verstand und unserem Kopf glauben. Aber zu einem rettenden Glauben gehört immer auch die Tat und auch das Emotionale, also das Gefühlsvolle, das innere Erfassen dessen, was dort gesagt wird, es sich aneignen. Dann kommen wir mit diesem Begriff aneignen auch schon zu Vers 18. Nein, Liebe bewurzelt und gegründet, das müssen wir noch machen. Das hätte ich jetzt beinahe übersprungen. Wenn Christus in dein Herz hineinkommt, dann zieht mit Christus Liebe hinein. Christus kann nicht in deinem Herzen wohnen, ohne dass dort Liebe herrscht. Es kann sein, dass die Liebe so unterdrückt wird und dass du in deinem Leben immer noch nicht Liebe lebst. Aber ein Christ, der dauerhaft keine Liebe lebt, ist wahrscheinlich kein Christ. Liebe ist so stark verbunden mit unserem ganzen Christsein überhaupt, dass Christsein und Liebe sich auch in keinster Weise trennen lassen, genauso wie Glaube und Gehorsam sich nicht trennen lassen. So können auch Glaube und Liebe nicht voneinander getrennt werden. Daran wird erkannt, ob du überhaupt ein Jünger Christi bist oder nicht. Nun, ich weiß, es fällt uns manchmal schwer zu lieben und manchmal gibt es Phasen, wo eine ganze Woche so aussieht, als hätten wir kein Fünkchen Liebe gehabt. Aber dann müssen wir Buße tun. Und wenn jemand in Lieblosigkeit lebt, ist sein Christsein anzuzweifeln. Wo Christus Einzug hält, dort kommt auch Liebe hinein. Und wenn Christus beginnt, seine neue Wohnung, das Herz, in dem er jetzt hineingegangen ist, zu säubern, um es für sich zu einem wohligen Zuhause zu machen, da wird in so einem Haus immer mehr Liebe hineinkommen. Immer mehr Liebe. Und das ganze Tun des Menschen wird nicht mehr aus irgendwelchen Überlegungen und klugen Schlussfolgerungen heraus entstehen, sondern sein neues Leben wird aus Liebe heraus entstehen. Das sind die Worte, die Paulus hier benutzt. Er sagt, ihr werdet fest gewurzelt und gegründet in der Liebe sein. Gewurzelt in Liebe. Also der Baum hat seine Wurzel in der Erde. Er ist gewurzelt in der Erde. Und ich weiß, dass hier und dort man sich mal darüber aufgeregt hat, dass in einigen Gewächshäusern, vor allem Tomaten sollen so gezüchtet werden, dass die Pflanzen ihre Wurzeln nicht in der Erde haben, sondern in irgendwelchen Lösungen, wo man dann genau die Stoffe reintut, die man möchte, in einer optimalen Konzentration, um dann eine optimal schnell groß wachsende Tomate zu haben. Und das Ganze ist noch nicht mal richtig Erde. Ja, sie sind nicht in Erde gewurzelt. Eine solche Tomate könnte man niemals ohne Halterung stehen lassen. Die bums, klippt sofort um. Wenn ein Baum tief ins Erdreich verwurzelt ist, dann steht er fest. Was Paulus hier sagt, ist, unsere Wurzel, aus denen wir leben, jetzt hätte vielleicht eine Bibelgemeinde am liebsten gesagt, die muss in der Bibel verwurzelt sein. Ist nicht falsch, aber das ist nicht das, was Paulus hier sagt. Es gibt an anderen Stellen solche Bilder. Das Fundament eines Gebäudes, das wir bauen, auch das würden wir sagen, also geistig, was wir bauen, als Tempel Gottes, als Gemeinde, muss auf dem Wort Gottes gegründet sein. Muss es auch. Aber was Paulus hier schreibt, in dem, wofür er betet für die Epheser, ist, dass die Wurzeln nicht im Wort Gottes sind und dass das Fundament nicht auf dem Wort Gottes steht. Das hat er vorher gesagt, ja. Von dem Felsen hat er gesprochen. Kapitel 2, Vers 20. Aber was er hier, worauf er aufmerksam macht, ist, dass die Wurzeln und unser Fundament auf Liebe gegründet sein sollen. Es reicht nicht, eine Bibelgemeinde und ein bibeltreuer Christ zu sein, der auf diesem Fundament der Bibel alles korrekt aufgebaut hat. Das zu wissen ist Voraussetzung. Das zu wissen ist notwendig. Aber das ist nicht alles. Das kann auch im Kopf alleine abspielen. Aber Christsein ist nicht Kopfsache alleine. Und Paulus möchte, dass die Wurzeln, also dass all das, was aus diesen Leuten herauswächst, was sie leben, was sie werden in ihrem Glaubensleben, dass diese Wurzeln tief in der Liebe Christi verwurzelt sind und aus dieser Liebe die Kraft ziehen. Nun, dass die Frucht da oben Liebe ist, muss ich nicht erklären, oder? Wenn unser Lebensbaum in Liebe verwurzelt ist, dann wird da wohl auch sicherlich Liebe rauskommen. Und vieles andere, natürlich die ganze Frucht des Geistes. Einige Ausleger sagen ja, dass die Frucht des Geistes eigentlich Liebe ist und Freude, Friede, Geduld und so weiter, dass die Teile der Liebe sind sozusagen. Also die eigentliche Frucht des Geistes ist Liebe und alles andere ist so Bestandteile der Liebe. Das weiß ich nicht, kann schon sein, dass es so ist. Ich habe mich damit noch nicht so tief auseinandergesetzt. Also wenn Christus in unserem Herzen wohnt, sind wir in Liebe gewurzelt und einfundamentiert, unser Fundament ist da drin. Und das Ganze bittet Paulus, um einen Zweck zu erfüllen. Und er geht jetzt auf der Leiter eine Stufe höher. Und dann sehen wir dieses wichtige Wort, damit. Es ist in einigen Übersetzungen Vers 18 am Anfang, andere Übersetzungen Vers 17 fast in der Mitte. Damit ihr dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, und Vers 19, die Liebe des Christus zu erkennen. Also dieses mit dem Kraft des Geistes erfüllt werden. Und Christus wohnt, also daraus folgt, dass Christus wohnt in unseren Herzen. Und zwar zu Hause ist in unseren Herzen. Und dann unser Leben in Liebe und ja gewurzelt und gegründet ist. Das Ganze geschieht damit wir fähig sind. Und hier kommen wir ein Stückchen weiter zu dem Ziel, für das Paulus bittet. Er bittet um eine Fähigkeit. Eine Fähigkeit, die offensichtlich nicht mit dem Kopf allein zu begreifen ist. Eine Fähigkeit, die nicht am IQ, am Intelligenzquotient des Kopfes eines Menschen hängt. Hier geht es um eine Fähigkeit, die durch das Wirken des Geistes und durch die Innewohnung Christi, durch das sich Wohlfühlen in unserem Herzen von Jesus Christus entsteht. Eine Fähigkeit, etwas zu begreifen und etwas zu erkennen. Es gibt viele Menschen, die sind ein bisschen begriffsstutzig. Und sie begreifen nicht so recht, worum es geht. Man kann es ihnen erklären, sie verstehen die Worte, aber den Inhalt der Worte, den Zusammenhang, kommt nicht in den Kopf rein. Sie verstehen es nicht wirklich. Das ist mal mehr, mal weniger schlimm. Wenn es um die geistlichen Dinge geht, dann ist es aber für unser geistliches Leben durchaus manchmal sehr schlimm, wenn wir nicht fähig sind, Dinge zu begreifen. Dieses Wort für begreifen, das hier genutzt wird, kann nach Eberhard Dahr an dieser Stelle durchaus so übersetzt werden, sich zutiefst im Inneren aneignen. Oder Timothy Keller sagt, es bedeutet, dass ich buchstäblich etwas packe und festhalte. Dieses Begreifen ist nicht einfach nur etwas intellektuell verstehen, dass ich es endlich kapiert habe, worum es geht. Deswegen kann ich euch das auch nicht erklären, dass ihr das jetzt verstehen werdet plötzlich. Und keiner von euch kann jetzt nach Hause gehen und sagen, ja, das hat er nicht so richtig erklärt gekriegt. Das kann auch sein. Aber hier geht es um etwas zu begreifen, etwas zu verinnerlichen, was nicht mit dem Verstand alleine machbar ist. Und das ganze Gebet geht doch schon in die Richtung, wo es nicht mehr um den Verstand geht, sondern ein Stück tiefer ins Herz hinein. Punkt 2. Dein Herz soll fähig sein zu begreifen. Nachdem dein Herz ein Zuhause für Christus geworden ist, ist das Herz jetzt fähig zu begreifen. Und das, was hier zu begreifen ist, eine Fähigkeit, die da gebraucht wird, ist nicht von kleinen Bausteinen des Glaubens, sondern es ist gleich die große, geballte Ladung an Gewaltigem. Und so wie es vielen Liederdichtern, die die Liebe Christi irgendwie beschreiben wollen, nicht gelingt, sie in Worte zu fassen, und wir dankbar sein können, dass es noch eine Melodie obendrauf gibt, die uns ein bisschen das noch tiefer ins Herz hineinbringt. Eine Melodie kann Worte sehr wunderbar verstärken. So ist es aber auch bei all den schönsten Liebesliedern nicht möglich, die echte Liebe zu erfahren und zu erleben. Wir können gute Gefühle bekommen. Und ihr könnt, indem ihr euch die Liebe des Christus durchlest und euch immer wieder vorstellt, wie er doch gelitten hat und wie er uns doch geliebt haben muss, indem ihr euch all die Lieder anhört mit den tragenden oder auch fröhlicheren Melodien. Sie können eure Gefühle betreffen. Aber das ist noch nicht das, dass du die Liebe Christi tatsächlich begriffen hast und sie erfasst hast. Paulus splittert das noch weiter auf und er sagt, damit ihr begreift die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe, was er uns hier nicht schreibt, ist, wovon die Breite, Länge, Tiefe und Höhe gemeint ist. Ist es die Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe von der Weisheit Gottes, von der er einige Verse davor schreibt, wo er sagt, wir als Gemeinde sind das, was die Engel anschauen, um Gottes Weisheit zu sehen. Wir als Gemeinde zeigen Gottes Weisheit der Himmelswelt. Das hat Gott vor allen Zeiten so beschlossen. Oder ist es allgemein das Wesen Gottes gemeint? Bezieht sich Paulus hier auf Hiob? Es gibt eine Stelle in Hiob, die sich mit diesen Worten ebenfalls befasst. Breite, Länge, Tiefe, Höhe, dort wird je nach Übersetzung auch die Weisheit, das Wesen Gottes beschrieben? Oder bezieht es sich eben das, was hier unmittelbar drumherum geschrieben wird, auf die Liebe Gottes, Nun, da er nicht direkt grammatisch festlegt, worauf sich diese Höhe, Breite, Tiefe, Länge bezieht, kann ich es euch nicht mit ganzer Sicherheit sagen. Aber was auffällt, ist, dass er sowohl davor von gewurzelt und gemauert in Liebe spricht, um etwas zu begreifen. Und das, was wir begreifen, soll auch noch die Erkenntnis Christi sein. Und es liegt nahe, davon auszugehen, dass Paulus hier sagt, wahrscheinlich das ganze Wesen Gottes mit der Liebe als das größte der Wesen Gottes, das die größte Eigenschaft Gottes zusammengenommen, sagt, diese ganze Größe, diese ganze Weite, diese ganze Tiefe und Höhe der Liebe Gottes, des Wesens Gottes, das sollt ihr begreifen. Wenn man sich das so vorstellt, sage ich mir, Paulus, vielleicht fängst du lieber ein bisschen kleiner an. Also, bis wir da oben ankommen, dauert es noch ein paar Jährchen. Offensichtlich hat Paulus andere Ansichten. Er sagt, ich bete für euch, ich bin hier im Gefängnis und ich kann nicht zu euch, ich kann euch nur schreiben. Aber ich bete hier für euch und kämpfe darin, dass ihr begreifen mögt. Begreifen, nicht einfach nur wissen. Ihr auch wissen, ja, ihr sollt wissen. Christenleben ohne Wissen ist ein bisschen falsch oder sehr falsch. Es ist verkehrt, wenn Glaubensrichtungen so ein bisschen mit Unwissenheit rumspielen und sagen, ach, wir wollen nur einfach ganz schlicht glauben und Liebe üben und dann ist gut. Nein, Paulus betet in seinem ersten Gebet, dass sie wissen mögen. Aber jetzt sagt er, Wissen alleine reicht nicht. Ich möchte, dass ihr die ganze große Palette an Gottes Wesen und Liebe begreift. Und ganz besonders die Liebe Christi erkennt. Ihr sollt sie erkennen. Das Erkennen im Griechischen oder auch Hebräischen ist nicht einfach nur eine Sache des Kapieren, des Verstehen. Erkennen heißt Besitz ergreifen. Jemanden erkennen bedeutet von ihm Besitz ergreifen oder Teil des Ganzen zu werden. Jesus Christus erkennen ist ewiges Leben. Gott, den Vater erkennen, ist ewiges Leben. Und Christus sagt an einer Stelle seinen Jüngern, freut euch, dass ihr erkannt wurdet. Oder Paulus schreibt das, glaube ich, an die Korinther. Und er freut sich, dass er eines Tages, wenn alles Vergängliche abgelegt ist und er bei Christus ist, dass er den himmlischen Vater erkennen wird, wie er selbst Paulus von ihm erkannt wurde. Das heißt, wenn Gott uns erkennt, heißt das für uns Errettung. Wir können ja nicht sagen, wenn Gott jemanden nicht erkannt hat, hat er keine Ahnung von ihm und weiß von dem nichts. Erkennen ist so unendlich viel mehr als einfach nur Wissen. Wenn Gott von dir weiß, alles von dir weiß, gehst du in die Hölle, denn er kennt alle deine Sünde. Aber wenn Gott dich erkannt hat, bist du ein Teil von ihm geworden. Dann bist du gerettet. Und was Paulus hier erbetet, vielfach um Erkenntnis. Paulus redet viel von Erkenntnis. Wir mögen Gott erkennen, wir mögen Gottes Willen erkennen. Was er hier schreibt, ist, er wünscht, dass sie die Erkenntnis, dass sie Christi Liebe erkennen. Die Liebe des Christus sollen sie erkennen. Ihr habt noch einen kleinen Einschub, einen so einen kleinen Nebensatz, der vielleicht allzu schnell überlesen wird. Und zwar heißt es dort mit allen Heiligen. Vers 18. Ihr sollt mit allen Heiligen begreifen und erkennen. Nun, was heißt hier mit allen Heiligen? Wir können einerseits sagen, es ist nicht nur eine Sache der alttestamentlichen Juden, die Israeliten, die heiligen Leute, denen besondere Erkenntnisse und Fähigkeiten oder besondere Erlebnisse mit Gott, Erfahrungen mit Gott zugestanden haben, sondern ihr Heiden, die ihr jetzt so viele Jahre später gläubig geworden seid. Ihr sollt mit all den Heiligen, die so besondere, intensive Erfahrung und Erlebnisse mit Gott gehabt haben, mit ihnen zusammen sollt ihr, da ihr jetzt auch dazugehört, ihr Heiden, mit zusammen erkennen und diese Gotteserfahrungen haben, genauso wie ihr, wie die anderen. Es ist nicht so, dass die Heiden jetzt nebenher mit dürfen, damit sie nicht in der Hölle brauchen, aber dass die Juden dennoch einen Vorzug in der Erfahrung mit Gott hätten, mit dem Erleben mit Gott. Sie gehören alle zusammen. Hier schwingt aber noch ein anderer Gedanke mit hinein. Lass uns nicht vergessen, Epheserbrief ist ein Brief über die Gemeinde. Es geht hier um das Gemeindeleben. Auch wenn Gemeindeleben nach außen hin privat ebenfalls ausstrahlt, schreibt Paulus aber dennoch den größten Teil dieses Briefes an eine Gemeinde, an eine Gemeinschaft. Und nun sagt ihr, ihr alle gemeinsam könnt das erkennen. Und da schwingt der Gedanke mit, wenn man ihn in den gesamten Zusammenhang der ersten drei Kapitel nimmt und dann auch noch weiter in die nächsten Kapitel hinein, dass diese Erfahrung mit Gott, mit dieses Begreifen, dieses Erkennen nicht für Einzelgänger Christen ist, die irgendwo verstreut für sich alleine leben, sondern dass Paulus sagt, als Gemeinde in dieser Einheit, wenn ihr als Einheit, als Gemeinde lebt und vollkommen in dieser Einheit seid, könnt ihr umso mehr diese Erfahrung mit Gott erleben. Das hat mich vor vielen Jahren, ich habe über dieses Gebet des Paulus schon viel nachgedacht, viel gelesen. Es ist wahrscheinlich, gehört es zu den Stellen der Bibel, die ich am intensivsten angeschaut habe. Und es hat mich immer wieder beeindruckt. Wir sind nicht dazu gemacht von Gott, alleine auf uns gestellt zu leben, sondern Gott hat die Gemeinde als Einheit geschaffen. Wir sind voneinander abhängig. Abhängig darin, dass wir einander Belehrung geben, dass wir füreinander beten, dass wir einander aber auch helfen. Und sei es nur die ganz einfache Stufe, selbst, ich will jetzt nicht behaupten, es müssten zwei zusammen beten, um eine besondere Gotteserfahrung zu haben. Und wenn einer alleine in der stillen Zeit mit Gott intensiv Gemeinschaft hat, könne er keine besondere Gotteserfahrung machen. Das ist nicht das, was ich sagen will. Aber ist es nicht so, dass jemand, der so am Rande des guten Christenlebens schleicht und niemand bemerkt es, sehr viel weniger Gott erfahren wird als jemand, der von seinen Geschwistern immer wieder mitgenommen wird und gesagt, komm, das ist ein gefährlicher Weg, lass uns das ablegen. Komm in die Mitte hinein, wir gemeinsam wollen Christus nachfolgen. Wir stärken uns gegenseitig. Wir leben in einer ganz anderen Beziehung zu Gott, wenn wir von links und rechts mitgezogen und geschoben und mitkorrigiert werden. Und in diesem sehr viel intensiveren Zusammenleben mit Gott, in der Heiligung, in dem wir uns immer wieder reinigen, wo Christus sich umso wohler fühlt in unserem Herzen, wo immer mehr Liebe unser Leben prägt, dort kommt doch diese Fähigkeit her, wirklich zu begreifen und zu erkennen. Und einer alleine in der Wildnis, das funktioniert nicht so einfach. Gott hat Gemeinde als Einheit gebaut, gemacht, mit Christus zusammen. Er ist unser Haupt, wir sind der Leib. Lass uns zum Punkt 3 gehen. Das, was Paulus als nächste, sozusagen als letzte Leiterstufe dieses Gebetes nimmt, ist noch einmal ein Damit. Vers 19b. Wenn jetzt auch noch dieses Begreifen da ist und dieses Erkennen des Wesens Gottes, der Liebe des Christus, wenn das da ist, kommt daraus die Fülle, der ganzen Fülle Gottes. Damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Oder sehr wörtlich übersetzt, damit ihr erfüllt werdet in die Fülle Gottes hinein. Es ist so, als würde Paulus sagen, das hier ist der Weg, damit ihr aus dem jämmerlichen, beklagenswerten, geistlichen Christenleben hinauskommt, in eine Fülle des Lebens, dass er direkt in die Fülle Gottes hineinkommt, wie jemand, der aus der tiefsten Dunkelheit seines Erdenlebens, als er 30 Jahre lang nur noch in einer Höhle gelebt hat und nichts weiß, jetzt in die Sonne hineinkommt und direkt gleich in den Sonnenball selbst hinein, wo er eigentlich sich nur noch ins Nichts auflöst. In diese Helligkeit, in diese Fülle, in dieses so volle, dass Leute, die diese Erlebnisse mit Gott gehabt haben, sie manchmal als so intensiv beschreiben, wie Moody, Dwight Moody, ein amerikanischer Evangelist. Er beschreibt von einem Erlebnis, von dem er sagt, er redet nicht viel davon. Und er sagt, es war eine Situation, als er dann im Gebet mit Gott war, die hat ihn so erfasst. Er war plötzlich so von Gottes Fülle und von Gottes Liebe umgeben, dass er geradezu den Herrn bitten musste, kurz innezuhalten, weil es zu viel für ihn wurde. Wir kennen die verschiedenen Begegnungen mit überirdischen Wesen der Propheten oder der Apostel Johannes, der Jesus sieht, verklärt, der die Herrlichkeit Gottes sieht, er fällt auf den Boden. Wie oft ist Daniel gefallen, hingefallen, als er diese Gestalten sah? Eine Begegnung mit Gott, sie kann uns so intensiv bewegen, dass wir Menschen manchmal sagen, das ist erstmal zu viel der Fülle, weil wir Sünder sind und in diesem Licht, in dieser göttlichen Fülle kaum leben können. Aber Paulus sagt, genau dorthin wollen wir doch. Denn wir wollen doch diese Fülle Gottes. Wir wissen, in Christus haben wir die ganze Fülle Gottes. Kapitel 1, die ersten 14 Verse sagen uns aus über den ganzen Reichtum, den wir haben in den himmlischen Regionen, mit den vielen Segnungen, mit denen Gott uns überschüttet hat, nicht wird, wenn wir den Gehorsam genug leben. Er hat es gemacht. Das Ganze, all die drei Kapitel sprechen davon, was Gott an uns getan hat, und es gibt nur einen einzigen Imperativ, also einen einzigen Befehlsform, was wir Menschen tun sollen. Denkt daran. Kapitel 2, Vers 11. Das ist das Einzige, von dem Paulus in diesen ersten drei Kapiteln sagt, was die Menschen tun sollen. Das andere kommt danach. 4, 5, 6. Diese Fülle, die haben wir. Warum betet Paulus jetzt, dass wir in diese ganze Fülle Gottes hineinkommen? Wir haben wieder den gleichen Widerspruch und ich habe immer noch die gleiche Antwort darauf. Das eine ist unsere Stellung, unser Kopfwissen, die Tatsache. Das andere ist das zu erfahren. Ich habe an dieser Stelle mehrfach schon solche Beispiele erwähnt, dass Leute reich waren, weil sie ein großes Erbe hatten und arm lebten, oder sie waren seltsame Menschen und lebten reich oder hatten viel Reichtum, lebten trotzdem arm, weil sie zu geizig waren, ihr Geld abzugeben. Wir können hier an Vergleichen heranziehen, was auch immer. Die Christen sind steinreiche oder geistreiche Menschen, die bettelarm leben. Vielfach. Sie haben die Fülle und leben im Mangel. Das muss nicht so sein. Paulus betet, nun diese Fülle, die können wir uns nicht für unsere eigenen Begierden nehmen, sondern sie ist im geistlichen Leben zu haben. Das ist die letzte Stufe dieses Gebets, diese Fülle. Wenn Christus in deinem Herzen zu Hause ist, dann wirst du in Liebe gegründet und gewurzelt sein. Dann wirst du fähig sein, Gottes Wesen mit allen Heiligen zusammen zu begreifen und Christi Liebe zu erkennen. Du wirst erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. Ist das vielleicht deine Situation? Du glaubst an den dreieinen Gott. Christus ist in dir, er wohnt in dir, das glaubst du. Du bist auserwählt, du bist in Gottes Familie hineinadoptiert. Du wirst in den Himmel kommen, Christus wird dich durchtragen. Du bist von Gott angenommen und geliebt und in Christus bist du mit allen geistlichen Segnungen überschüttet. Das weißt du. Und doch, irgendwie weißt du es auch nicht oder du erlebst es nicht. Du bist immer noch Sklave deiner schlechten Gewohnheiten, oft gelangweilt, entmutigt oder voller Sorge oder auch Wut. Schleppst einen ganzen Koffer voller Probleme mit dir mit, die alle gelöst werden wollen. Du weißt, dass du in Christus bist und dir alle geistlichen Reichtümer zur Verfügung stehen. Aber erleben tust du es doch nicht. Wenn das deine Situation heute ist oder vielleicht teilweise, dann ist dieses Gebet des Paulus genau für dich. Bittet den Vater, und ich möchte euch ermutigen, dieses Gebet als euer Gebet zu nehmen. Bittet den Vater, dass er durch den Heiligen Geist euch am inneren Menschen mit Kraft stärkt, sodass der Christus durch euren Glauben in euren Herzen zu Hause wird, damit euer Wesen in Liebe gewurzelt oder aus der Liebe gewurzelt und gebaut herauswächst und imstande ist, fähig ist, die Größe Gottes und die Liebe des Christus zu erkennen, damit die ganze Fülle Gottes dich erfüllt. Bete dich in die Gegenwart Gottes und in die Fülle Gottes hinein. Amen. Lasst uns aufstehen und zum Schluss beten. Unser himmlischer Vater, du bist so voller Barmherzigkeit und Gnade. Der Epheserbrief sagt uns, wie viel du an uns getan hast und bis zum Ende unseres Lebens tust, und wie wenig wir in der Lage sind, irgendetwas dazu beizutragen. Wir können nur, wenn du uns veränderst, in dem Leben, was du schon vorher bereitet hast, dass wir darin leben sollen. Nur durch die Kraft deines Geistes in uns, nur durch das verändernde Wirken Christi an uns, können wir überhaupt dir gefällig leben. Und nicht nur, dass wir gerettet sind und in den Himmel kommen, sondern du hältst uns tatsächlich ein Leben in Fülle bereit, in übermäßiger Fülle. Ein Erleben mit dir, eine Erfahrung mit dir, die so intensiv und voll sein kann, dass wir sie nicht beschreiben können und nur jemand davon weiß, der das erlebt hat. Ich möchte dich heute bitten, für uns als ganze Gemeinde, dass du jeden einzelnen Gläubigen durch deinen Geist am inneren Menschen mit Kraft stärkst, damit dein Sohn Jesus Christus durch den Glauben in unserem Herzen zu Hause wird und wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind, damit wir gemeinsam alle zusammen dein wunderbares Wesen erkennen und die Liebe des Christus, damit wir es begreifen. Und damit du uns mit der ganzen Fülle Gottes erfüllen kannst.